Aktiv Radyo Interview.
Und immer, wenn es Bing macht, dann sind die absolut interessantesten Personen bei Aktiv Radio live. Und wer dürfen wir heute begrüßen? Es geht um Ökonomie, einmal mehr ein Thema, das wir sehr viel durchmachen hier bei Aktiv Radio. Aber es geht heute um eine ganz spezielle Art von der Ökonomie. Es geht um Temporärarbeit. Es geht darum, wie viele Menschen haben wir eigentlich in der Schweiz, die nicht in einer Festanstellung sind, weil sie nicht können oder weil sie halt wollen. Und wie hat sich die temporäre Arbeit in der Schweiz entwickelt und wie steht sie aktuell in der jetzigen Situation da, wo wir eher in einem angespannten ökonomischen Umfeld sind? Ich begrüße eigentlich denjenigen, der in der Schweiz das am besten weiss und auch immer wieder befragt wird und selbstverständlich eben jetzt auch bei Aktiv Radio befragt wird, der Dr. Marius Osterfeld. Er kommt von der Firma oder vom Verband, besser gesagt, Swiss Staffing. Ich habe relativ viel müssen üben, bis ich das richtig sagen konnte. Ich sage es noch einmal, Swiss Staffing. Er sagt vielleicht, ich habe es nicht richtig ausgesprochen. Ich begrüße ganz recht herzlich den Dr. Marius Osterfeld.
Vielen Dank.
Marius, Swiss Staffing, also ich muss das jetzt hinter mich bringen. Muss ich eigentlich sagen, Swiss Staffing oder was ist eigentlich richtig?
Also ich weiß nicht, ob es da ein richtig oder falsch geht. Ich nenne es Swiss Staffing. Ich glaube, das hört sich recht ähnlich an, oder nicht?
Aber es ist ja ein englisches Wort.
Ja, das ist ein englisches Wort.
Wieso macht man eigentlich das immer? Wieso muss man immer, wenn man etwas nicht so recht weiß, wie man es erklären soll, nimmt man einfach ein englisches Wort und braucht das, um etwas zu beschreiben? Woher kommt Swiss Staffing?
Ja, ich glaube, es kommt vor allen Dingen daher, weil man es einfach nie richtig machen kann. Vorher hießen wir mal SWUTA, dann hießen wir mal VPDS und dann hat sich jemand gedacht, wir machen daraus Swiss Staffing. 2006 ist das gewesen, da war das auch wahrscheinlich wirklich modern, das so zu machen. Viele Verbände haben das gemacht und da hat natürlich Swiss Staffing mitgemacht. Staffing ist einfach der Ausdruck im Englischen für Temporärarbeit.
Warst du da schon dabei, als der Name gemacht wurde?
Nein, da war ich noch nicht dabei.
Also du kannst nichts dafür, dass das Ding so heißt?
Ich kann nichts dafür, das waren der damalige Direktor und der Präsident, die das zusammen ausgeheckt haben.
Es geht ja schon primär um temporäre Arbeit, also Leute, die nicht in einer Festanstellung sind oder vom Temporären in die Festanstellung übergehen. Mhm. Wieso hat man nicht das Wort temporary oder irgendwie temporär reingenommen?
Temporär hat immer halt das Problem, wenn ich jetzt nach Österreich schaue oder nach Deutschland schaue, da heißt Temporärarbeit Zeitarbeit, da ist das Recht getrennt. Das Schweizer Wort dazu ist Temporärarbeit und es gibt immer dann diese Verwechslung. Man kann ja auch in Teilzeit oder in einer befristeten Anstellung von Temporärarbeit sprechen. Wir meinen halt wirklich mit Temporärarbeit, wenn ich davon spreche, das Dreiecksverhältnis, man ist beim Personaldienstleister, Temporärunternehmen, angestellt, bekommt von dem den Lohn und arbeitet dann für einen Einsatzbetrieb, an den man verliehen wird.
Also Zeitarbeit in Deutschland und temporäre Arbeit ist nicht dasselbe?
Das ist das Gleiche. Einfach Temporärarbeit ist das Schweizer Wort für Zeitarbeit.
Wenn ich jetzt jemanden einstelle für 3 Monate, also über eine gewisse Zeit, aber nicht über einen temporären, sondern ich schreibe das aus, ich habe ein Projekt und ich möchte jemanden fest anstellen, der kriegt von mir einen Arbeitsvertrag. Was ist denn das?
Das wäre dann die befristete Anstellung. Aber es gibt eben diese Verwechslungsgefahr und deswegen das Staffing ist dann im Englischen viel klarer als temporary. Oder im Englischen hätte man das gleiche Problem, dass man das so ein bisschen vermixt, oder? In der Alltagssprache.
Also wenn ihr jetzt den Namen wieder ändert, so, dass es wirklich für jemanden verständlich ist, da müsstet ihr wieder das ganze Briefpapier und so weiter umdrucken. Und das ist nicht viel zu teuer und darum lässt man es so.
Dann hießen wir wieder VPDS und wir müssten lange darüber reden, wofür die einzelnen.
Ja, das ist noch fast schlimmer. Genau.
Fast schlimmer.
Genau. Ich komme immer gerne bei Verbänden. Ihr seid ja ein Verband. Was ist das eigentlich juristisch, ein Verband? Ist das ein Verein oder
ja,
was ist das?
Wir sind ein Verein.
Also so wie der Kegelverein oder so ungefähr.
Ganz genau.
Also auf Vereinsbasis seid ihr aufgebaut. Mhm. Jetzt, dieser Verein oder dieser Verband hat wiederum Mitglieder. Und da sehe ich, da ist zum Beispiel Economy Suisse oder andere, die auch wieder Verbände sind. Also die Verbände sind bei den Verbänden Mitglieder. Und immer wenn ich jemanden von einem Verband bei mir habe, dann frage ich, braucht es denn diesen Verband überhaupt? Und muss dieser andere Verband, muss Swissman bei Economy Suisse und Economy Suisse bei Swissstaffing und Swissstaffing dann wieder bei Swissman? Oder keine Ahnung. Also das ist alles so unglaublich kompliziert. Und dann gibt es die Verbände, da gibt es die Dachverbände, die regionalen Dachverbände, da gibt es wirklich die echten Dachverbände, die dann in der ganzen Schweiz dann irgendwas tun. Braucht es euch überhaupt?
Demokratie und auch Verbandsdemokratie ist kompliziert. Und natürlich sind wir sehr dankbar dem SGV und dem Arbeitgeberverband, dass wir dort Mitglied sein dürfen. Sie vertreten halt andere Interessen und wir sind spezialisiert auf die Temporärbranche. Von daher würde ich natürlich, das muss ich jetzt natürlich auch sagen, diese Struktur braucht es, aber ich verstehe, sie ist komplex.
Wie sehe ich das? Die sind nicht bei euch Mitglied, die anderen, sondern ihr seid bei denen Mitglied.
Ganz genau.
Also es gibt keine Verbände, die bei euch Mitglied sind?
Nein.
Sondern das sind dann wirklich Firmen, die in dieser Temporärbranche arbeiten?
Genau.
Was gibt es auch noch außer Firmen, die bei euch Mitglied sind?
Also die überwiegende Mehrheit sind Temporärunternehmen, Feststellenvermittler. Dann gibt es noch, wir nennen das assoziierte Mitglieder, sind dann halt branchennahe Unternehmen, Technologieanbieter, die Technologie bereitstellen für Temporärunternehmen. Aber deren Zahl ist verschwindend klein.
Ich habe gelesen, ihr sind über 500 Mitglieder bei euch.
Ja.
Das heißt, es gibt in der Schweiz 500 temporär Firmen, mehr oder weniger. Und da gibt es noch die ganz großen, wie eine Adecco oder so. Die sind auch Mitglied bei euch?
Die sind auch Mitglied bei uns.
Manpower, das gibt es ja auch immer noch.
Das gibt es auch immer noch, ist immer auch noch Mitglied.
Früher, also als ich noch jung und knusprig war, da war eigentlich temporär gleich Manpower. Also für mich war immer, wenn jemand von temporärer Arbeit gesprochen hatte, vor vielen, vielen, vielen Jahren, habe ich an Manpower gedacht. Mhm.
Also ich glaube auch, es gibt viele große, aber man muss sagen, es gibt auch sehr viele kleine. Also 500 sind bei uns Mitglied, es gibt 1150 temporäre Unternehmen in der Schweiz, das heißt schon deutlich mehr. Und die 4-5 großen haben etwa 20-25% Marktanteil. Daran sieht man schon, es ist ein recht starker Konkurrenzmarkt, auch eben ähnlich wie bei den Verbänden mit vielen auch regional starken Firmen, die dann ja in ihrer Region stark verankert sind.
Welche sind die großen?
Adecco, Manpower, Randstad, GI Group und Interiman.
Also die letzten, die du genannt hast, die sind mir jetzt nicht so bekannt.
Genau, Interiman ist eine Gruppe. Das heißt, die haben dann auch verschiedene Untermarken, ich glaube 11 oder 12, die dann auch für die verschiedenen Zielgruppen auf die ausgerichtet sind. Und GI Group ist ein jüngster Zukauf, früher war es Kelly Services.
Und Adecco ist, glaube ich, eine internationale Gruppe, ist das richtig?
Die sind
nicht nur in der Schweiz tätig.
Genau, aber alle, also außer in die Interiman Group, sind alle international aktiv.
Manpower auch. Hat man auch in eurer Branche so ein bisschen ein Kommen und Gehen? Also wir sehen ja, die Schweiz war mal ein Bankenland und ein Pharmaland, ist es immer noch mehrheitlich tatsächlich, aber so, man spürt so, es wird an den Beinen gesägt, von den Banken wird da gesägt, an der Branche Pharma wird gesägt. Hat sich da auch was getan bei den ganz Großen? Also wenn ich sage, für mich war das mal einfach Manpower. Und heute ist für mich Manpower gar nicht mehr so präsent. Also ich sehe die nicht irgendwo in der Werbung oder so, sehr wenig. Kann man da eine Verschiebung sehen von den damals Großen zu den Kleineren? Oder haben die es einfach schlicht mehr nicht nötig, Werbung zu machen, sodass ich das eigentlich gar nicht mehr registriere?
Ich denke, sie haben kein Geld mehr, um Großwerbung zu machen. Es gibt halt eben, es ist ein starker Konkurrenzmarkt. Ich glaube, man kann schon overall sagen, dass es stark runtergegangen ist mit den Werbeetats, einfach weil das nicht mehr stemmbar ist. Heute und gleichzeitig gibt es natürlich einen starken Wettbewerb unter diesen 1100, aber das ist dann immer so, ja, das ist wirklich ein Wettbewerb, mal hat der eine Vorsprung und mal der andere. Aber ich denke, sie sind die fünf Großen sind eigentlich über die letzten 20 Jahre gleich geblieben. Die Interiman Group ist in dieser Zeit aufgestiegen. Sie wäre jetzt ein neuer Player.
Wie sieht die Geschichte aus seit Corona? Also Corona war ja happig für uns alle. Wir waren so, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger eingesperrt. Und der Staat hat da mal übernommen, hat ein paar Milliarden freigesetzt, um uns über Wasser zu halten. Und dann hat man ja erwartet, so, wenn das fertig ist, dann explodiert die ganze Geschichte. Ist, glaube ich, auch passiert, aber wir sind jetzt wieder in einem massiven Rückgang drin. Mhm. Trifft es die Temporärbranche in dem aktuellen Wirtschaftsumfeld mehr als die direkten Firmen, die Leute direkt anstellen? Seid ihr da so ein bisschen gefährdet?
Wir sind extrem konjunktursensibel. Das heißt, alles, was die Konjunktur betrifft, spürt man in unserer Branche doppelt, dreimal so stark. Das hat man auch in diesem gesamten Zeitraum seit der Corona-Krise gespürt. Ein deutlicher Rückgang in der Corona-Krise, danach wirklich ein absolutes Spitzenniveau, Branchenhöchststand nach der Corona-Krise. Und dann hat es schon eigentlich am Höhepunkt angefangen zu kriseln, weil es keine Arbeitskräfte mehr gab. Dann ist es eben recht schnell umgeschwungen, auch in einen Konjunkturrückgang, oder? Gerade auch in eine Kombination aus Fachkräftemangel und Konjunkturrückgang noch eine gewisse Zeit, je nach Branche. Und das führt dann jetzt natürlich, seit 3 Jahren hat das zu rückläufigen Zahlen gesehen. Jetzt zeichnet sich so eine kleine Bodenbildung ab.
Vielleicht zuerst noch mal ganz kurz zu Corona, genau. Da hat es ja euch gar nicht gebraucht, eine gewisse Zeit lang, oder? Die Leute waren alle zu Hause und mussten da sich verschleiern und durften knapp noch ins Restaurant gehen vielleicht. Also, aber gearbeitet wurde über gewisse Zeit nur sehr wenig oder fast nicht. Seid ihr da im Prinzip gar nicht mehr gebraucht worden?
Das habe ich eben auch gedacht, als es losging. Das stimmt nicht. Uns hat man sehr, sehr gut gebraucht in der Zeit. Und zwar war es natürlich die Logistik, die dann hochgesprungen ist. Auch im Gesundheitsbereich ging es los. Auch die Impfzentren, als sie da waren, Testzentren, wusste man natürlich gar nicht, wie lange die sind. Das wurde ganz oft auch von unseren Mitgliedern gestafft, um diese Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.
Also ihr habt da schnell umgestellt und gemerkt, die Impfzentren brauchen Leute und der Staat wusste gar nicht genau, wie soll ich diese Impfzentren mit Leuten beschicken, und dann hat man euch gefragt.
Ja, ganz genau.
Und das ist ja dann auch rapide runtergegangen, das heißt dann, irgendwann mal war das fertig. Die Leute haben sich nicht das 44. Mal impfen lassen, die haben gesagt, nach 2 Mal ist jetzt genug, oder? Sind nicht mehr gegangen, obwohl man das Angebot noch aufrechterhalten hat. Und dann hat es keine Leute mehr gebraucht.
Genau. Aber dann ist natürlich auch wieder die Wirtschaftserholung glücklicherweise schneller gewesen. Es hat einfach, sage ich mal, in der Corona-Krise hatten wir ein Minus von 20%. Und ohne natürlich diese Ausweichmechanismen wäre dieses Minus viel, viel stärker noch ausgefallen. Und nachher ist es natürlich schon besser gewesen, wenn die Wirtschaft sich wieder erholt. Und Gastronomie hat dann angesprungen. Aber auch insgesamt die Konjunktur wieder angesprungen. Das hat dann natürlich massiv geholfen.
Wie gut seid ihr, und du bist ja der Ökonom von Swiss Staffing, also du bist der verantwortlich ist, ein bisschen vorauszuschauen. Wie stark habt ihr eigentlich die Problematik, in der wir heute wieder drinstecken, bereits vorausgesehen? Also ihr seid aus der Corona-Krise rausgekommen, die Leute haben wieder zu arbeiten begonnen, es hat wieder sicher auch Leute gebraucht, die temporär arbeiten. Und jetzt sind wir ja wieder in einer ökonomischen Situation, wo die Firmen extrem auf die Bremse drücken, oder? Also man entlässt vielleicht noch nicht Leute, aber man stellt auch keine mehr an. Und man macht eher ein Insourcing, also man sagt, dann beschäftige ich lieber meine eigenen Leute, als ich jetzt noch externe hole und schon gar nicht temporär. Habt ihr das so ein bisschen vorausgesehen oder seid ihr da erwischt worden?
Weiß nicht, ob man da von erwischt werden gesprochen hat. Ich muss persönlich, ich kann vor allen Dingen für mich sprechen, oder? Ich habe es wirklich, also die erste Krise, die wir erlebt haben, war ja wirklich die mangelnden Arbeitskräfte, ja, das, und da sich wieder vorzustellen, dass es jetzt so eine konjunkturelle Situation gibt, auch im Anbetracht des demografischen Wandels, oder? Das hat mich jetzt schon überrascht, aber natürlich spüren wir das recht schnell, diesen Trend. Oder gerade schon dieses Insourcing hat eigentlich in den Zeiten des Arbeitskräftemangels begonnen, oder? Da ging es mehr darum, man hat die Temporärbranche benutzt, um gute Fachkräfte, die es noch gab, zu rekrutieren. Und sobald man sie dann hatte, hat man sie einfach sehr schnell eingestellt und fest übernommen.
Also diese Möglichkeit von temporär ist auch die Möglichkeit zu wachsen und wieder sofort zurückzugehen. Also wenn ich sehe, jetzt habe ich einen Auftrag, der braucht jetzt viele Leute, dann kann ich das bei euch holen. Und wenn der Auftrag halt dann nicht verlängert wird, dann bin ich auch sehr schnell wieder auf meine ursprünglichen Menge von Mitarbeitern. Das ist ja ein Positivum. Es erlaubt mir zu wachsen und wieder kleiner zu werden. Ist diese Frage heute überhaupt noch gestellt oder kämpfen die Firmen eigentlich ausschließlich nur noch darum, aufrecht zu erhalten, was möglich ist? Also seid ihr eigentlich völlig weg vom Fenster?
Doch, ich glaube, die Frage stellt sich heute nach wie vor. Oder ich glaube, Temporärarbeit ist auch nicht unbedingt nur, hat eigentlich zwei Komponenten. Oder auf der einen Seite geht es darum, natürlich Wachstumsphasen auszunutzen. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, wie gehe ich als Unternehmen eigentlich mit der Frage wirtschaftlicher Unsicherheit um. Das heißt, ich habe vielleicht aktuell einen Auftrag, aber bin mir einfach gar nicht sicher, ist das jetzt nachhaltig? Zieht danach vielleicht wieder die Konjunktur auch an, wenn ich diesen Auftrag, den ich gewonnen habe, abgewickelt habe? Und dann ist Temporärarbeit natürlich eine gute Lösung, oder? Und kann dann natürlich auch, wenn ich sehe, es ist nachhaltig, die Personen, die ich eingearbeitet habe, auch fest in das Unternehmen übernehmen.
Wenn wir kurz die Zahlen uns anschauen, die liegen mir hier vor von 2024. Man spricht etwa von 400.000 Menschen, die temporär arbeiten. Und die haben dann eine Quote von etwa 25%. Das heißt, es gibt ein Vollzeitäquivalent von etwa 100.000. Wie siehst du das? Ist das viel im Gesamtkonzept von allen Mitarbeitern, die wir da haben in der Schweiz? Oder ist das eigentlich wenig? Und wie sieht das aus, Schweiz zu Europa zum Beispiel? Mhm. Haben die Europäer mehr oder weniger? Wo stehen wir da?
Ja, das kommt natürlich jetzt immer auf die Relation an, zu der man setzt, oder? Wir haben so einen Anteil an der Erwerbsbevölkerung von 2,5%. Da würde man sagen, das ist wahrscheinlich eher wenig gesamtgesellschaftlich. Man kann, wenn ich natürlich anschaue, die Arbeitsmarktbewegung, 400.000 Köpfe pro Jahr, 100.000 feststellen. Das heißt auch, man sieht diese Riesenbewegung, die Branche in sich hat, oder? Quasi alle drei Monate wird ein Temporärarbeiter ausgetauscht. Entweder endet sein Einsatz einfach, weil er nicht verlängert wird, oder er wird eben fest angestellt und unsere Mitglieder sind in der Herausforderung, nachzurekrutieren.
Was verstehst du eigentlich unter temporär? Wir haben das ganz am Anfang kurz besprochen. Hm. Ist temporär ein Einsatz auf Zeit? Also er arbeitet dann eigentlich 100% und nach drei Monaten ist er wieder weg? Oder ist temporär auch, ich komme immer wieder am Morgen zum Beispiel?
Das ist beides. Das ist beides und es ist sehr, ja, sehr vielfältig, oder? Temporär für mich bedeutet einfach, jemand ist über einen Personaldienstleister angestellt und bekommt von dem seinen Lohn. Und natürlich heißt das auch, Stichwort Flexibilität, sehen das auch gerade im hochqualifizierten Bereich, ich komme als Ingenieur für ein Projekt und arbeite vielleicht auch 2-3 Jahre temporär. Aber von Anfang an ist es auch für beide Seiten klar, das ist ein Projekt auf Zeit.
Die Umsätze, die mit der Branche gemacht werden, sind irgendwo zwischen 7,5 und 8 Milliarden, das ist die Lohnsumme, das ist das, was die Arbeiten auch bekommen. Das ist aber im Gegensatz zum Umsatz der Temporärbranche bei etwa 11 Milliarden ungefähr. Doch ein großer Gap. Also wenn ich sehe, 7, 8 Milliarden auf 11 Milliarden, da bleibt relativ viel hängen bei der Temporärbranche. Und könnten wir uns das nicht sparen? Also wenn wir jetzt schauen, ich könnte ja ins Internet gehen und sage, ich umgehe jetzt die Firma Adeka jetzt als Beispiel und setze meinen temporären Job für 2 Monate einfach mal ins Internet rein. Dann kann ich mir ja diese 3-4 Milliarden Differenz, die da stattfinden, eigentlich sparen.
Es bleiben natürlich vor allen Dingen viele Kosten auch hängen. Und das sind natürlich in dieser Lohnsumme selbst fehlen zum Beispiel die Arbeitgeberbeiträge, die wir noch leisten müssen auf die Sozialversicherung. Dann braucht es natürlich auch beim Temporärunternehmen die ganze Infrastruktur, den Personalberater, die Rekrutierung. Das sind alles diese Kostenfaktoren, die darauf kommen, oder? Insgesamt die halten die Unternehmen auch selbst bei der Direktanstellung. Aber es ist natürlich auch immer etwas, was eine häufige Frage ist und die wir immer wieder erklären müssen.
Wie viele Leute arbeiten da in der Temporärbranche? Also bei den Firmen Adecco etc.?
Da gibt es keine direkte Schätzung, weil die öffentliche Statistik das nicht richtig erfasst. Über meine Pi mal Daumen-Schätzung sind so 10.000 bis 15.000 Menschen, die bei den Personalbüros arbeiten.
Also die 10.000 bis 15.000 Menschen machen da einen Umsatz von 3 bis 4 Milliarden ungefähr.
Ja, genau.
Das ist gar nicht so schlecht.
Ja.
Das lässt sich sehen. Was machst du eigentlich? Arbeitest du temporär? Bist du festangestellt?
Ich bin festangestellt. Seit jetzt 11 Jahren. Also bei mir ist es dann weniger mit dem Wechsel.
Und wäre das für dich überhaupt denkbar? Dass du sagst, ich arbeite jetzt mal temporär, weil ich verdiene sehr gut und ich brauche meine Work-Life-Balance und dann habe ich noch meine Familie, meine Kinder und ich sage, ich bin für euch 3 Monate da und dann bin ich da mal weg für 3 Monate und dann komme ich dann wieder. Ist das denkbar? Ist das in deinem Job überhaupt denkbar? Ist das etwas, was dich befriedigen würde? Oder bist du eigentlich happy so, wie das jetzt ist?
Ich bin happy, so wie es ist. Das ist eine spannende Branche, die ich untersuchen darf, wo man mir als Ökonom auch ja, die Möglichkeiten gibt, den Arbeitsmarkt zu analysieren und zu untersuchen. Das macht mir Spaß. Auf der anderen Seite glaube ich auch, gerade bei Ökonomen, wie in vielen anderen Berufen, deswegen sind es ja in Anführungszeichen nur 2,5% der Erwerbstätigen in der Schweiz, die so schaffen, braucht es auch ganz spezielle Marktbedingungen, dass das so funktioniert. Einen Ökonomen braucht man noch vielleicht sogar weniger als Juristen, oder? Einfach tatsächlich an einem Ort, der sich mit einem Thema vertieft auseinandersetzt über eine längere Zeit. In anderen Berufen, die bei uns unterwegs sind, da ist die Marktstruktur ganz anders.
Als Ökonom bist du aber schon ein bisschen so die Vorwarnstufe. Oder? Die Ökonomen bei den Banken zum Beispiel, die Chefökonomen mit ihren Teams, die sollten eigentlich da sein, um die Bank, für die sie arbeiten, so ein bisschen zu begleiten in die Zukunft, was könnte da kommen, aber auch den Kunden mitzuteilen, was ist eigentlich Sache, wo müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, wo könnt ihr investieren, wo seid ihr da auf der sicheren Seite oder weniger auf der sicheren Seite. Wie würdest du deine Position jetzt bei Swiss Staffing beschreiben?
Ja, ich habe natürlich, am Ende bleibt Swiss Staffing auch ein vergleichsweise kleiner Verband, dementsprechend gibt es natürlich noch mehr Aufgaben als auch das. Aber dieses Vorwarnen oder auch die Kunden führen, auch vielleicht die Bevölkerung führen, erklären, was passiert überhaupt in der Branche, wie tickt sie, auch die Fragen, die du vorhin schon gestellt hast, das ist ein wichtiger Teil. Und dann natürlich auch Stichworte Digitalisierung, Einstellung zum flexiblen Arbeitsmarkt in der Bevölkerung, wie ticken die Erwerbstätigen allgemein. Das ist natürlich auch Teil unserer Tätigkeit, um eben gerade einfach in Arbeitsmarktfragen und nicht in Finanzfragen ein Stück weit vorauszudenken oder mal wenigstens auf, ich weiß noch gar nicht mal, ob es so groß Vorausdenken ist, einfach mal den Puls immer wieder zu spüren bei der Bevölkerung. Was beschäftigt die Leute einfach wirklich oder am Arbeitsmarkt?
Ich habe dir im Vorfeld eine Grafik geschickt. Das ist der Verlauf der Aktie von der Firma Adecco. Mhm. Und ich glaube, du hast sie angeschaut, denke ich, oder?
Ganz sicher.
Hat das so 2, 3 Fragezeichen bei dir aufgezeigt? Ich erkläre gleich, warum. Für die, die es jetzt leider nicht sehen können. Im 2001 war die Adecco-Aktie an der Börse gehandelt mit rund etwa 150 Schweizer Franken. Heute wird sie gehandelt zu etwa 24, 25 Franken. Also wir haben eine brutalen Einbruch. Ich kann jetzt nicht so schnell in Prozent rechnen, wie viel das ist, aber man kann fast sagen, von viel zu fast gar nicht. Entspricht dieser Aktienverlauf A, dem Vertrauen in die Branche und B, der Branche effektiv? Also ein Einbruch, ich sage jetzt einmal 80% oder so, Einbruch.
Ich denke, also zu einzelnen Unternehmen kann und darf ich natürlich nicht sagen und möchte sie jetzt auch nicht so wahnsinnig interpretieren, aber ich glaube, wir haben viele Elemente, oder, die für die Entwicklung sprechen, eigentlich schon gehört. Oder wir haben 1100 Personaldienstleister in der Schweiz, die am Markt aktiv sind. Es gibt einen starken Wettbewerb auf dem Markt und das führt eben dazu auch, dass eben Effizienzgewinne, die muss man zwar machen, aber die werden eben auch durch den starken Wettbewerb auch schnell wieder verfrühstückt, oder? Und das ist eine große Entwicklung, oder? Und eben der Arbeitsmarkt ist tendenziell schwieriger geworden mit dem Fachkräftemangel. Es wird schwieriger, Menschen zu bewegen oder ihren Arbeitgeber zu wechseln, vielleicht eben auch temporär zu arbeiten. Und ja, das sind eben Herausforderungen auch, vor denen die ganze Branche letztlich steht.
Wenn ich eigentlich das Aufkommen des Internets anschaue und ich schaue mir diesen Aktienverlauf an der Adecco, dann fällt mir etwas auf. Nämlich da, wo das Internet so richtig begonnen hat, durchzuschlagen, hat die Adecco-Aktie begonnen zu sinken und ist heute auf einem Allzeittief fast. Und das Internet ist auf einem Allzeithoch fast. Wir haben jetzt noch die KI bekommen vor ein paar Jahren. Und das ist noch einmal ein Schubträger für die Internetgeschichte. Also sich an den Computer zu setzen und selbst etwas zu tun, was vorher jemand für mich gemacht hat. Ist diese Einschätzung korrekt? Internetpotenz gleich Herabstufung der temporären Arbeit?
Ich weiß nicht, ob es eine Herabstufung ist. Ich glaube aber, dass es durchaus auch einen Einfluss hat, den wir mit der Konkurrenz gesehen haben. Ich habe schon von der KI gesprochen, oder? Die auch einen Einfluss haben wird, oder? Am Ende sind Temporärunternehmen auch natürlich Unternehmen, die den Arbeitsmarkt effizienter machen. Und dadurch entstehen natürlich Jobportale neu, sind neu. Es ist einfacher geworden, auch Stellen selber zu suchen, ohne ein Temporärunternehmen dazwischen zu schalten. Auf der anderen Seite reagieren natürlich auch die Temporärunternehmen auf diese Entwicklung, spezialisieren sich und nutzen auch diese technologischen Möglichkeiten als erste. Also es ist ganz sicher, man kann sich bei all den Portalen, die im Internet entstehen, oder neuen Technologien im HR-Bereich, die entstehen, ist die Temporärarbeit immer der Vorreiter, immer der erste Kunde, weil sie eben einen Schritt voraus sein müssen in diesem HR-Technologie-Ökosystem gegenüber ihren Einsatzbetrieben. Aber das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, man darf sich einfach nie ausruhen, um dort am Puls zu bleiben.
So, punkto Ausruhen, Work-Life-Balance, gehen wir vielleicht kurz auf das ein. Ich persönlich habe das Gefühl, wir haben so ein bisschen eine Verweichlichung der Gesellschaft. Sprich Generation Z, jetzt bekomme ich dann wieder ganz viel Haue, ich weiß das schon, aber ich bleibe jetzt mal dabei und ich habe so den Spruch drauf, es lieber weniger Work als Life Balance. Ist es auch so, dass eigentlich heute eine Tendenz da ist, es ist eigentlich, ich habe ein Leben, ich habe 85 Jahre oder 90 Jahre zur Verfügung und meine Großeltern haben da im Prinzip 90% für die Arbeit gebraucht und 10% waren sie vielleicht mal kurz zu Hause und da ist ein großes Umdenken vorhanden und das spricht dafür, dass man eigentlich nicht mehr Vollzeit arbeiten will. Das hat jetzt mit temporär ja nichts zu tun, aber man will nicht mehr Vollzeit arbeiten. Ist das etwas, was ihr auch spürt?
Ja, ganz sicher, beziehungsweise auch etwas, was wir natürlich untersuchen. Und ich sag mal, ich drehe es mal so um, dass ich Haue bekomme. Das ist, unsere Umfragen zeigen ja auch eher, es ist nicht die Gen Z, die das schätzt, sondern es sind auch die 50 plus, die das besonders schätzen. Eben Teilzeitarbeit ist ihnen zum Beispiel viel wichtiger als der Gen Z. Wertschätzung ist ihnen wichtiger, Autonomie. All diese Punkte, oder, sind für die 50 plus viel wichtiger, als sie das für die Gen Z sind, oder? Dort sieht man eher, sie stehen natürlich auch am Anfang des Erwerbslebens, ist Lohn, ist Arbeitsklima viel wichtiger als für die 50 plus.
Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist vom letzten Jahr zu diesem Jahr etwa um 17-18% gestiegen. Das ist eine ganz markante Zunahme. Absolut gesehen ist es noch nicht wahnsinnig besorgniserregend, aber eine Tendenz ist da, die wirklich sagt, könnte es mal gefährlich werden. Hat das jetzt bereits einen Einfluss, einmal, dass ihr einfach weniger zu tun habt? Und die zweite Frage ist eben diese Work-Life-Balance, dass die Leute sich jetzt scheuen, zum Chef zu gehen und sagen, ich möchte gerne nur noch 50% arbeiten.
Ja, für uns selber, ich würde sagen, ist ein ganz klares Jein, ob das uns zu tun gibt. Letztlich ist ein Personaldienstleister ein Intermediär, oder? Das heißt, letztlich ist es auch eine Chance, dass jetzt Menschen arbeitslos werden und denen als Personaldienstleister helfen zu können, wieder in Arbeit zu kommen. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch für unsere Mitglieder entsprechend schwerer, wieder entsprechende und geeignete Stellen zu finden.
Aber ihr verdient ja nur, wenn ihr jemanden platzieren könnt, oder?
Wenn wir ihn platzieren
können
und arbeitet.
Also wenn ihr plötzlich mehr Arbeitslose gibt und die melden sich bei euch, dann habt ihr zwar viel Arbeit, aber ihr verdient keinen Jimmy dabei.
Genau. Es sei denn, wir finden eben dann die Vakanzen und können die Leute platzieren.
Aber wenn es die ja nicht gibt, dann wird es schwierig, oder?
Genau. Wenn es die nicht gäbe, aber das Gute am Arbeitsmarkt ist ja, der Arbeitsmarkt ist immer in Bewegung. Also es werden Leute ja immer arbeitslos und finden wieder Jobs in der Hochkonjunktur. Und genauso auch jetzt, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, finden natürlich trotzdem laufend wieder Arbeitslose neue Jobs. Sie brauchen dafür in der Regel länger. Und wenn wir eben helfen können, diese Arbeitszeit zu verkürzen, diese Arbeitssuche zu verkürzen und zu platzieren, dann ist das natürlich wiederum ein Erfolg, oder?
Die Industrie leidet aktuell ganz klar mal unter Strukturproblemen. Das kann man eigentlich nicht wegdiskutieren. Jetzt sind aktuell immer noch diese US-Zölle, die schwer auf der Industrie teilweise liegen, und so wie das Fass ein bisschen zum Überlaufen bringen. Wir lesen auch wieder mehr von Konkursen. Wir lesen auch von Firmen, die irgendwelche Abteilungen schließen oder ganze Werke schließen. Etwas, was man eigentlich lange nicht mehr gelesen hat. Also man hat nur noch von Fachkräftemangel gesprochen. Hat sich die Diskussion jetzt eigentlich verschoben? Und glaubst du, wir gehen jetzt eigentlich in ein bisschen düsteres Zeitalter rein?
Ja, wie lange es wirklich ein düsteres Zeitalter ist und ob die Zölle es alleine sind, oder? Sie sind natürlich jetzt sehr symbolträchtig, viel diskutiert, werden auch für viele Industrieunternehmen eine Auswirkung haben. Aber natürlich hat dieser Abschwung schon viel früher begonnen, oder? Das ist die Normalisierung nach der Corona-Zeit. Das sind nach wie vor auch Verschiebungen aufgrund des Ukraine-Kriegs, die auch strukturelle Teile, ja, Strukturen verschoben haben aufgrund unterschiedlicher Energiepreise, die jetzt an den Standorten, insbesondere Deutschland, aufgerufen werden. Und natürlich leidet die Schweiz ein Stück weit immer auch oder bestimmte Unternehmen mit, ja, an dieser industriellen oder wirtschaftlichen Schwäche von Deutschland, im Schlepptau davon. Sie konnte es halt lange auch durch die Pharmaindustrie kompensieren. Und jetzt sehen wir einfach, dass trotzdem auch die Weltkonjunktur, die auch nicht die robusteste gewesen ist in den letzten Jahren, halt eben trotzdem auch auf die Schweiz, ja, Auswirkungen hat. Und jetzt kommen, wie du es richtig sagst, die US-Zölle eigentlich nochmal so als symbolträchtiges Ereignis dazu, die natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft haben und nicht zum Vorteil, weil eben ein wichtiger Ausweichmarkt geschlossen wird.
Du sprichst die Schwäche von Deutschland an. Wir hören dir es an, du stammst aus Deutschland. Und hast du dann schon vor vielen Jahren gemerkt, okay, da kommt eine Riesenschwäche auf dieses Land zu, ich verlasse mal den großen Kanton und gehe in die Schweiz? Oder warum bist du in die Schweiz gekommen?
Ja, das waren ganz andere Ideen natürlich damals, als ich in die Schweiz gekommen bin. Ich bin ja schon 2004 bin ich gekommen. Also ich falle da so genau in die Statistik, ja, mit den Bilateralen. Bin dann aber schon direkt nach dem Abitur zum Studium an der Universität Fribourg in die Schweiz gekommen.
Aber warum? Warum?
Aufgrund
was hat dich getrieben?
Genau das, was natürlich jeder wahrscheinlich sagen würde, der an der Universität Fribourg studiert. Aufgrund der Zweisprachigkeit habe auch meinen Bachelor Bilang gemacht und bin dann halt tatsächlich in Fribourg hängen geblieben. Und nachdem ich dann mein Doktorat dort abgeschlossen habe, bin ich dann in Zürich beim Verband hängen geblieben und dort seit 11 Jahren aktiv.
Hast du mit Französisch schon etwas am Hut gehabt?
Ich hatte einen Leistungskurs Französisch. In Fribourg habe ich dann gelernt, dass das vielleicht, wenn man in Deutschland einen Französisch-Leistungskurs hat, nicht unbedingt wahnsinnig viel heißt.
Entspricht das ganz Deutschland? Leistungskurse in Deutschland sind nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen.
Ja, wenigstens vielleicht nicht, was die Sprachen betrifft, oder? Das für die anderen Fächer möchte ich das nicht verallgemeinern.
Also ich habe immer mit Physikern was zu tun. Und in Deutschland habe ich festgestellt, da studieren enorm viel Physik, sogar theoretische Physik. Und da habe ich immer riesen Respekt. Mhm. Aber da stelle ich jetzt wirklich fest, da ist ein riesen Gap zwischen einem deutschen Physiker und einem Schweizer Physiker, der das zum Beispiel an der ETH abgeschlossen hat.
Das mag sein. Also jetzt müssen wir ganz aufpassen. Mein Vater war Professor für theoretische Kernphysik und meine Mutter ist
in der Schweiz oder in Deutschland?
In Deutschland.
Ja. Ui, das hättest du mir das nicht im Vorgespräch sagen können. Dann hätte
also
ich ein bisschen aufgepasst.
Heißen.
Also weißt du, deine Eltern haben es ja zur Professur geschafft. Also da ist schon was dahinter. Ich versuche mich jetzt da ein bisschen rauszuschlängeln. Aber rein prinzipiell ist es ja so, dass in Deutschland die Universitäten einen schlechten Ruf haben international. Die ersten 10 Universitäten in der Schweiz, nicht in der Schweiz, in der Welt, Entschuldigung, sind entweder in USA, in England oder dann in der Schweiz.
Genau, mit einer Universität.
Ja, aber die ist riesig, oder?
Ja.
Die ist wirklich riesig und matchentscheidend. Und jetzt, wenn man nach Deutschland schaut, in dieser Skala, da muss man wirklich mit dem Finger ganz weit nach unten und dann kommt irgendwie Platz 43 oder so, kommt die erste deutsche Universität. Frankreich hat auch ein Riesenproblem mit ganz, ganz wenigen Spitzenuniversitäten und dann sind die nirgends mehr. Also die Ausbildung ist ja eine Grundlage für die Prosperität eines Landes. Und ich behaupte jetzt mal schlichtweg, Deutschland hat es verpasst, die jungen Menschen daran zu gewöhnen, dass man lernen muss, um im Prinzip zu prosperieren, und hat heute das Resultat.
Also ich glaube, das eigentlich sind so zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, beim einen bin ich tatsächlich bei dir, oder? Das trifft aber auf die Schweiz auch zu, oder? Die Matura-Quote steigt. In Deutschland ist sie natürlich viel stärker gestiegen. Da kann man sich fragen, was ist das für eine Auswirkung und was bedeutet das? Und dann hat natürlich Europa letztlich eine ganz andere Struktur, dass man viel mehr schaut, dass man wirklich in der Fläche viele, vielleicht eher durchschnittliche Universitäten hat, die dann auch nicht wahnsinnig gut in den Rankings abschneiden, wo man sich dann auch fragt, für die Ausbildung in diesen Rankings, sind die Faktoren, die da einfließen, auch wirklich relevant für die Qualität der Ausbildung der Hochschulabsolventen? Das schwächt letztlich einfach das Abschneiden der europäischen Universitäten in diesen internationalen Spitzenrankings, wo man eher darauf fokussiert, oder? In den USA gibt es einfach auch wahnsinnig viele andere Universitäten, die aber wahrscheinlich in ihrer Qualität viel schlechter sind, als das europäische sind.
Darf ich dir eine politische Frage stellen? Also jetzt nicht als Ökonom von Swiss Staffing, sondern einfach als Marius Osterfeld. Wir diskutieren ja in der Schweiz über eine nähere Zusammenarbeit oder eine reglementierte Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Und die Europäische Union hat da mit uns zusammen ein Dokument auf fast knapp 2000 Seiten entworfen. Ich weiß es nicht, welche Schriftgröße, Arial 10 oder sowas. Auf jeden Fall so, dass ein Normalbürger nur vertrauen kann, das kommt vermutlich schon gut. Jetzt spreche ich mit sehr vielen Leuten aus Europa und anderem selbstverständlich auch aus Deutschland und die sagen, unterschreibt das Ding ja nicht, oder? Sonst kommt ihr ins Fahrwasser wie bei uns. Bleibt, wie ihr seid, eine stramme Demokratie. Lasst uns nicht reinreden vom Europäischen Gerichtshof und schon gar nicht von uns Deutschen. Also das sind dann relativ klare Worte, die da kommen und sagen, sie schätzen eigentlich den Zustand der Schweiz, die Situation der Schweiz, die Judikative, also die Gerichte der Schweiz. Also eigentlich sagen wir, es ist nicht alles gut, aber wir schätzen das enorm, mach das nicht, unterschreib dieses Ding nicht. Hast du da eine Position?
Ja, vielleicht auch gerade zu den Aussagen, die da so formuliert werden, habe ich sicher eine Position, oder? Und ich habe da sicher auch eine Reise durchgemacht, oder? 2004 bin ich wahrscheinlich in der Schweiz, in Fribourg angekommen, als der arrogante Deutsche, für den man die Schweizer uns gerne halten.
The ugly German.
Ja, the ugly German, der sehr überzeugt ist von seinem politischen System, oder? Und dann habe ich natürlich
also in Deutschland, das genau, System Deutschland, das genau, parlamentarische genau. Demokratie. Hm?
Auf jeden
Alle vier Fall, Jahre ja. mal was sagen und nachher Klappe halten.
Ganz genau, oder? Und zwischendurch, das ist das Stichwort, jammern und immer die Schuld bei anderen suchen, außer nicht bei sich selbst, oder? Und eben, ich muss sagen, mein allererstes Erlebnis in der Schweiz, das war dann 2005, 2006, wo so der erste Aha-Moment Schweiz kam, da gab es eine Volksabstimmung zum Thema Steuern und es ging um eine Steuererhöhung. Und ich habe dann in meiner Arroganz allen gesagt, ja, das könnt ihr euch doch sparen. Eine Steuererhöhung wird sowieso nicht angenommen. Und Überraschung, Überraschung, sie wurde deutlich angenommen, oder? Das war für mich als Deutscher unverständlich, wie man über Steuererhöhungen abstimmen kann und dann noch zustimmt.
Ja, die Staatsquote in Deutschland ist hoch. Mhm. Und wir wollen ja nicht in das gleiche Fahrwasser. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, in der Schweiz haben wir auch eine hohe Staatsquote, eine viel zu hohe Staatsquote. Also wenn wir rechnen, die Steuern, die wir in der Gemeinde zahlen, am Kanton zahlen und dem Bund zahlen, und dann zahlen wir ja noch eine Krankenkasse und dann zahlen wir Gebühren für den Mülleimer und so weiter und so fort. Und wenn ich einen Pass brauche, muss ich auch Gebühren zahlen. Also ich kann eigentlich von morgen früh bis abends kann ich Gebühren zahlen in der Schweiz. Und wenn wir dann das alles hochrechnen, dann kommen wir auch auf einen markanten Staatsanteil am Leben der Schweiz. Der Unterschied für mich ist ja, in Deutschland, ich sage jetzt bei euch, da wird mir einfach alles abgezogen und ich kriege dann einfach netto was raus irgendwann mal. Also das ist so für mich so fast ein bisschen DDR 2.0. Der Staat sagt, was ich noch bekomme. Und hier ist es ein bisschen anders. Ich bekomme meinen Lohn und ich muss Ende Jahr was zur Seite legen, damit ich meine Steuern zahlen kann. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann kriege ich Probleme. Also es geht ein bisschen um Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung ist ja im Leben eine ganz wichtige Komponente. Wie siehst du da Deutschland und Schweiz zum Thema Eigenverantwortung der Person?
Ja, ich glaube, du sprichst es an, oder? Es ist einfach anders strukturiert auch. Ich glaube, dieser Vergleich ist nicht immer ganz fair, oder? Die Krankenversicherungen sind ja zum Beispiel in der Staatsquote von der Schweiz nicht eingerechnet. Deswegen schneiden wir da auch so gut ab. Würden wir das Gesundheitswesen einrechnen, wäre die Schweiz, stünde weniger gut da und wäre auf jeden Fall viel, viel näher dran. Ich finde natürlich einfach das Modell der Eigenverantwortung grundsätzlich schon besser. Das habe ich bei meiner Migration 2004 nicht gewusst. Aber umso mehr habe ich dann mit ein bisschen Glück das richtige Land ausgesucht und durfte meine Reise letztes Jahr mit der Einbürgerung abschließen.
Also du hast jetzt einen Schweizer Pass.
Jetzt habe ich den Schweizer
Pass. Hast du den Deutschen zurückgegeben, hast du den behalten?
Nein, habe ich behalten.
Also wenn du in der EU was tun willst, dann nimmst du den deutschen Pass nach vorne. Und wenn du ein bisschen gut aussehen willst weltweit, dann nimmst du den Schweizer Pass.
Ganz genau.
Also bist du
genau.
stolz auf den Schweizer Pass?
Auf jeden Fall. Seitdem reise ich immer mit dem Schweizer Pass.
Also vermutlich weißt du mehr über die Schweizer Geschichte jetzt wie die meisten Schweizer. Aufgrund der Einbürgerung ist ja doch ein bisschen happig.
Ja, jein, sage ich mal, jein. Ich glaube, das, was man unterschätzt, ist wirklich eben, ich bin ja erst mit 19 migriert, oder? Und dann in der Schule und allein, dass man mitlebt, lernt man natürlich über die wirtschaftliche Entwicklung automatisch mit. Und dementsprechend habe ich dann einfach auch Wirtschaftsgeschichtsbücher oder auch Geschichtsbücher von der Schweiz gelesen, weil es einfach, also für mich als Ökonom ist Geschichte halt schon auch wichtig, wenigstens ein gewisses Grundverständnis zu haben, gerade wenn man für einen Verband arbeitet. Das musste ich mir dann selber ganz sicher tiefer als viele Schweizer aneignen, einfach weil mir diese Sozialisierung gefehlt hat, oder?
Also diese direkte demokratische Wurzelung in der Schweiz, die ist, glaube ich, wirklich, die ist echt da.
Ja, das
gehört. Und die Leute, die eine parlamentarische Demokratie haben, also einmal 4 oder 5 Jahre dürfen sie wählen, die schauen vermutlich ein bisschen mit Neid darüber. Umgekehrt ist die Frage, wenn man jetzt in Deutschland diese direkte Demokratie einführen würde, wie wir es in der Schweiz haben, würden die Leute abstimmen gehen? Oder würden die zu Hause bleiben und weiterhin eigentlich schimpfen?
Ich denke, sie würden es machen. Sie würden am Anfang falsch entscheiden, glaube ich. Eben nach ihrem Gefühl heraus. Ich glaube, diesen Lernprozess, den die Schweiz und die Schweizer Bevölkerung durchgemacht hat, darf man einfach nicht unterschätzen. Warum stimme ich für eine Steuererhöhung? Weil die Steuererhöhung auch verknüpft ist mit einer staatlichen Leistung. Und natürlich kann ich mich dann fragen, ist die höhere Steuer jetzt gerechtfertigt? Finde ich das gut? Ja oder nein? Aber das ist letztlich ein Konflikt, in den man den Bürger regelmäßig zwingt. Und das ist gut so, um eben auch fundierte Entscheidungen zu treffen und auch nicht, um diese Trennung zu haben. Natürlich sagen wir, oder wird es jetzt gerade auch um verschiedene Abstimmungen hochstilisiert, die da in Bern. Aber ich habe das Gefühl, dass die da in Bern ist in der Schweiz schon viel leiser als das die da in Berlin in Deutschland. Ganz einfach, weil ich bei wirklich Streitfragen es an die Urne kommt. Und dann kommt es halt in die eine Richtung raus oder in die andere. Aber es ist ein demokratischer Prozess gewesen, an dem ich mich zumindest hätte beteiligen können.
Wir hören dann nachher mit der Politik auf. Aber noch als allerletztes, also wir sehen nach Frankreich, ein Land, das mit 115% vom Bruttoinlandprodukt verschuldet ist, seit 54 Jahren immer rote Zahlen geschrieben hat, noch nie die Maastricht-Vorgaben erfüllt hat, mit diesen maximum 3% mehr Schulden als BIP-Wachstum. Also man lässt Frankreich einfach mal kutschieren, weil Frankreich ist das zweitwichtigste Land da in Europa. Also kann man sagen, okay, ihr dürft da eine Schweinerei nach der anderen ablassen, oder? Und jetzt gehen wir nach Deutschland und die machen mal irgendein 1,5 Billionen Sondervermögen. Man nennt das ja nicht mehr Schulden, oder? Das Wort Schulden ist ja ganz was Gravierendes. Man nennt das mittlerweile Sondervermögen. Und ich finde das fast pervers, so was zu tun, oder? Wir machen in der Schweiz ja auch aus dem Rahmenabkommen machen wir bilaterale 3, weil bilaterale tönt super oder Rahmenabkommen tönt ganz schlecht. Also Europa, wenn wir jetzt diese Länder nehmen, die ich genannt habe, ist in einem ganz schlechten Zustand und zwar nicht nur wirtschaftlich einen schlechten Zustand, sondern in einem völlig instabilen politischen Zustand. Also die Merz-Regierung ist die Frage, wie lange das die andauert. Und die Sozialdemokraten da, denen die den Stempel aufdrücken. In Frankreich haben wir eine Halbwertszeit von den Premierministern noch von 24 Stunden oder so. Also ein Zustand, der ist völlig unhaltbar. Und da ist es doch wunderschön, wie träge wir hier sind. Also ich komme nochmal zurück. Wie wirst du, wenn du darfst jetzt als Schweizer abstimmen, wenn es dazu kommt, zu diesem Rahmenabkommen, 2 oder bilaterale 3, willst du da eher ein Ja oder eher ein Nein einlegen?
Ich denke, für das Paket fehlt ja noch etwas Wichtiges und das ist in der Schweiz gleich wie in Deutschland. Erst verabschiedete Dinge sind verabschiedet. Ja? Nämlich es gibt dazu noch flankierende Maßnahmen, die dann auch noch den Messer an den liberalen Arbeitsmarkt legen. Das ist, denke ich, auch etwas, was uns von unseren Nachbarländern, den meisten europäischen, stark unterscheidet. Das finde ich noch ganz wichtig, um das Paket beurteilen zu können.
Also du kannst es noch nicht beurteilen?
Also für eine abschließende Beurteilung, finde ich, ist das zu früh. Sonst finde ich grundsätzlich das Verhältnis zur EU als einem unserer Haupthandelspartner ist natürlich extrem wichtig. Und von daher ist es wahrscheinlich, denke ich, gibt es gute Lösungen, eben weil man eben auch abweichen kann, oder? Bei der konkreten Umsetzung. Aber da darf sich die Schweiz eben auch nicht ausruhen, sondern sie braucht eine gute Verwaltung, die dann eben auch den Finger drauf hält, was kommt da, wie sie verhält sich das zu dem Vertragspaket, damit dann eben auch die Punkte zur Abstimmung kommen können.
Also ich sehe, du bist nicht nur Schweiz geworden, sondern du kannst auch gleich in den Nationalrat. Du hast gute politische Antworten auf Lager. Da weiß man nachher nicht, was hat er gesagt eigentlich. Ich habe eigentlich ein Ja oder Nein gewollt, aber das ist jetzt nicht gekommen. Aber ich habe ein gewisses Verständnis dafür.
Genau. Also es ist, du hast ja genau genommen, hast ja eher Ja, eher Nein gefragt. Aktuell ist es eher ein Ja, aber wir warten mal ab, ob es dann auch zu einem Ende.
Okay, dann müssen wir beide nicht abstimmen gehen, weil mir ist es eher ein Ja. Nein.
Machen wir den Deal und bleiben zu Hause.
Ja, wir bleiben zu Hause. Genau. Gehen wir noch ganz kurz auf die Kurzarbeit. Also in der Schweiz gilt die Regel von 12 Monaten, kann ich eine Firma in die Kurzarbeit schicken. Und dann ist Schluss. Und ich muss auch, wenn ich in die Kurzarbeit gehe, muss ich erklären, warum gehe ich in die Kurzarbeit. Ist es ein großer Kunde, der im Moment Schwierigkeiten hat, aber der kommt dann wieder und dann weiß ich, okay, ich kann meine Leute wieder beschäftigen und dann kriege ich diese Kurzarbeit bewilligt. Mhm. Ist sie eher strukturell, also ist die Aussicht, aus dieser Kurzarbeit rauszukommen, dann kriege ich die nicht bewilligt. Also es sind 12 Monate. Dann hat man einfach mal aus diesen 12 Monaten 18 Monate draus gemacht. Und 18 Monate, das riecht ja eigentlich ganz stark nach Struktur und nicht mehr nach einem Großkunde, der jetzt gerade 2 Monate in Zahlungsverzug ist oder so. Und jetzt wird es noch schlimmer, jetzt geht man auf 24 Monate. Wie sinnvoll siehst du das, dass ich theoretisch Mitarbeiter 24 Monate zu Hause sein lassen kann und der Staat zahlt? Ja.
Ich glaube, die Frage ist halt wirklich, wie gut kann man, du hast es auf den Punkt gebracht, oder wie gut kann man die Wirtschaftsaussichten beurteilen, ja oder nein, oder? Und gerade die Verlängerung schafft in gewisser Weise Stabilität, stoppt einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig gibt es das Risiko, dass natürlich einfach, dass einfach strukturelle Änderungen aufgehoben werden, oder? Wir sehen diese dauerhafte Aufwertung auch des Franken über die Zeit gegenüber allen anderen Währungen in Kombination damit, dass wir ein Hochlohnland sind, setzen eigentlich so ein bisschen unsere Wirtschaft in eine Dauerkrise. Ich denke, deswegen stehen wir auch ein Stück weit so gut da, wie wir da stehen, nämlich die Unternehmen von uns werden auf Wettbewerbsfähigkeit getrimmt und dann muss man eben hier abwägen mit den 12 Monaten versus 24 Monaten. Geht es hier eigentlich nicht wirklich um eine strukturelle Änderung, wo das nicht hilft und wo es besser wäre, sie anders zu fördern, anders zu begleiten, auch schon sich auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren? Oder ist es wirklich absehbar, dass es eine Konjunkturdelle ist? Aber gehen wir davon aus, 39% bleiben 39%. Und so ein Rädchen wieder zurückzudrehen nach 4 Jahren ist politisch extrem schwierig, oder? Kann man sich schon fragen, wird dadurch ein Unternehmen wieder wettbewerbsfähig?
Aber wir haben ja in der Corona-Zeit Zombie-Firmen generiert. Also wir haben Kredite, da konnte eine Firma irgendwo bei der Bank anklopfen und sagen, ich brauche 500.000 Schweizer Franken zum Beispiel. Und dann hat man das eigentlich fast in 48 Stunden hat man das gekriegt. Mit absolut minimalsten Nachfragen von der Bank. Die musste das nicht machen, weil der Bund hat gesagt, gebt das den Leuten das Geld. Wir wollen nicht, dass die ganze Schweiz in sich zusammenfällt. Wir wissen heute, dass ein erklecklicher Teil dieser Kredite nicht mehr zurückbezahlt werden. Wir haben Konkurse, die anstehen. Und jetzt gehen wir in 24 Monate kurz. Es ist ja noch nicht lange her, diese Corona-Zeit. Oder? Das ist wenige Jahre her. Und jetzt machen wir wieder was, wo eigentlich Zombie-Firmen generiert werden. Also wenn ich 24 Monate Abteilungen oder ganze Firmen mehr oder weniger zu Hause lasse, das kann ja nicht gut gehen.
Ja, ich glaube, bei der Corona-Zeit, wenn ich darauf schaue, sieht man eigentlich schön den Unterschied. Dort, natürlich macht man als Staat immer Fehler, es ist immer schwierig, die Anreize richtig zu setzen, aber in der Corona-Zeit war absehbar, grundsätzlich ist Corona der Effekt, der eben für diesen Abschwung sorgt. Man kann davon ausgehen, die Pandemie ist irgendwann ausgestanden und die Unternehmen sind prinzipiell auf ihrer Grundlage noch überlebensfähig. Natürlich gibt es dann einen hohen Prozentsatz vielleicht auch, der dann zur Zombie-Firma wird, aber insgesamt ist es eine gute Rechnung. Wenn ich natürlich weiß, wahrscheinlich ändert sich diese Struktur nicht, oder? Über längere Zeit und die Probleme, mit denen ich kämpfe. Und es ist nicht diese Aussicht auf Erholung da, dann ist es viel schwieriger. Im Bereich jetzt, glaube ich, auch bei der Kurzarbeit darf man nicht vergessen, der Betrieb muss selber noch auch Geld bezahlen. Bei der Kurzarbeit ist natürlich noch mal ein bisschen weniger risikoreich, dass Zombie-Firmen entstehen, weil es am Ende schon auch für den Betrieb günstiger ist, am Ende einen strukturellen Weg, strukturelle Veränderungen zu gehen.
Die Schweiz ist ja ein Dienstleistungs- Unternehmen, kann man sagen. Wenn man die Schweiz als Gesamtunternehmen anschaut, dann sind, glaube ich, über 70%, die Zahl, da kannst du mir vielleicht noch genau sagen, sind im Dienstleistungsbereich tätig. Und da wiederum hat es ganz viele Leute, die IT oder IT-nah arbeiten. Und wir haben aktuell einen Rückgang der offenen Stellen in der IT von weit über 30%. Also das ist jetzt wirklich markant. Mhm. Ist das eine Tendenz, weil die Konjunktur im Moment nicht so gut läuft? Oder sind unsere IT-Stellen in Zukunft in Polen, in Ungarn oder noch viel, viel weiter in Indien, in Bangladesch oder wo auch immer?
Ja, ich denke, wenn ich rein mal auf die Historie gucke, man hat immer das Gefühl, der IT-Sektor wäre nicht konjunktursensitiv und würde nicht stark darauf reagieren. Aber gerade wenn man das Verhältnis offene Stellen versus arbeitslose Informatiker anschaut, dann sieht man, es ist extrem konjunktursensibel. Also wir hatten in der Spitze in der Corona-Zeit, in diesem Hype nach der Corona-Zeit, hatten wir 4,5 offene Stellen pro Informatiker. Wir sind jetzt runter auf 1,5 offene Stellen pro Informatiker, was ein massiver Rückgang ist, oder? Und das ist natürlich dort spannend zu sehen. Ich finde einfach auch gerade jetzt nach dem Zollschock ist es auch ein Stück weit nicht so verwunderlich. Ganz einfach, weil Informatikprojekte teuer sind. Das heißt, wenn ich sparen muss, dann lege ich dort erstmal auch vielleicht Projekte auf Eis, reflektiere nochmal, sind die wirklich notwendig, sind die gewinnversprechend? Und wenn sie das eben sind, ja, dann werde ich das auch wieder reaktivieren. Aber wahrscheinlich zeigt sich da auch so ein Stück weit ein Moment des Innehaltens, sage ich mal, bei den Unternehmen.
Dr. Marius Hostefeld, Leiter Ökonomie und Politik von Swiss Staffing, ganz herzlichen Dank, dass du dich bei uns am heißen Mikrofon beteiligt hast. War spannend. Und ich hoffe, dass, wenn wir uns das nächste Mal am Mikrofon treffen, dass es der Schweizer Konjunktur einiges besser läuft.
Das hoffe ich auch. Danke.
Toi, toi.
Aktiv Radio Interview.
Und liebe Grüße an Swiss Staffing.
Danke.